Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Das, was wir heute machen, heute Vormittag beginnen, das ist ja lediglich die Einleitung zum Epheserbrief und wir werden dann die verschiedenen Verkündiger unseres Werkes, unserer Gemeinde, werden dann Donnerstag für Donnerstag im Rahmen der Bibel- und Gebetsstunde jeweils den Epheserbrief fortlaufend durchnehmen. Wir beginnen jetzt nicht am nächsten Donnerstag, weil da haben wir ja unsere Gebetswoche, aber dann eben Donnerstag in einer Woche geht es dann mit dem Epheserbrief Vers für Vers weiter. Also wie gesagt, die Einleitung dazu heute Vormittag. Ich hörte kürzlich die Begebenheit, die Geschichte. Wir waren in Sindelfingen, dort sprach ein Verkündiger und er sagte, wie er seinen Vater am Sterbebett begleitete. Und als er so an dem Bett seines Vaters lag, der eben im Sterben lag, fragte er ihn nochmal, Papa, hast du noch einen bestimmten Wunsch, den ich dir erfüllen kann? Und dann antwortete der Vater, ja, mein Sohn, das habe ich, bitte lies mir doch nochmal den Epheserbrief durch. Und das hat er dann getan, sind allerdings nur bis Kapitel 2 gekommen. Und da ist der Vater in die Herrlichkeit gerufen worden. Aber schon diese beiden Kapitel sagen eigentlich das Wesentliche, die ersten beiden Kapitel, über den ewigen Zustand des Christen. Eines Menschen, der an Jesus Christus glaubt. Dr. Ulrich Wendel schreibt in der Orientierungsbibel als Einleitung zum Epheserbrief: Der Epheserbrief schwärmt von der Fülle und dem Reichtum, den Christen in Jesus haben. Christen haben eine wunderbare Zukunft vor sich, für die der Heilige Geist in ihnen sozusagen die Anzahlung ist. Das steht ja dann auch im Epheserbrief Kapitel 1, Vers 13 und Vers 14, dass wir den Geist als Unterpfand empfangen haben für das Erbe der ewigen Erlösung in der Herrlichkeit Gottes. Ja, wenn man sich so vorbereitet über den Epheserbrief und man auch in anderen Bibeln und Einleitungen und so nachschlägt, da kommen ganz verschiedene Nuancen, treten da hervor und man sieht, jeder ist fasziniert, ganz besonders von diesem Buch und hat dafür auch besondere Ausdrücke. Zum Beispiel nennen manche den Epheserbrief auch die Krone aller apostolischen Briefe. Denn alle Segnungen in Jesus Christus werden darin in ihrer höchsten Form dargestellt. Darüber gibt es fast praktisch nichts mehr. Zusammen mit dem Philipperbrief und dem Kolosserbrief wird der Epheserbrief auch als das Herzstück neutestamentlicher Literatur beschrieben. Andere nennen diesen Brief auch die Vollkommenheitsbriefe, also Philipper, Kolosser und Epheser, wobei der Epheserbrief der höchste sein soll. Und Ausleger meinen, dass in dem Epheserbrief oder in diesen drei Briefen praktisch vervollständigt wird, was in früheren Briefen des Apostel Paulus als Grundwahrheiten dargelegt worden ist. Zum Beispiel Gebelein, wir haben ja auch diesen Kommentar angeboten von Gebelein und der schreibt, ich lese mal auszugsweise, die höchste und herrlichste Offenbarung, die zu geben dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus gefallen hat, gab er durch den Apostel Paulus. Die beiden Gefangenschaftsbriefe an die Epheser und Kolosser verkörpern diese Vervollständigung des Wortes Gottes. Der Epheserbrief nimmt unter ihnen die Vorrangstellung ein. Die Offenbarung, die in diesem Brief über gläubige Sünder gegeben wird, die Gott durch das Blut seines Sohnes erlöst und in ihm in die höchste Stellung versetzt hat, ist die weitaus größte Offenbarung. Gott offenbart sein eigenes, liebendes Herz und verkündet durch seinen Geist, wie sehr er uns geliebt und vor Grundlegung der Welt an uns gedacht hat. Er zeigt den Reichtum seiner Gnade und so weiter. Und dann zitiert er noch einen anderen Ausleger und der sagt auch, ja, wenn man dann beginnt, den Epheserbrief zu studieren oder einfach mal zu lesen und sich darüber Gedanken zu machen und Parallelen heranzuholen, da muss man sich nicht wundern, wenn man sich vielleicht plötzlich verloren sieht, dass man an einem Vers eine halbe Stunde oder vielleicht einen ganzen Tag dran arbeiten kann und überlegen kann. So reich ist dieser Brief. Deshalb, weil er so reich ist, würde ich jetzt meinen, man sucht ja immer so einen Schlüsselvers. Ein Schlüsselvers ist immer, ja, der gibt in einem Satz oder in einem Vers wieder, was so mehr oder weniger der ganze Inhalt eines Briefes ist oder eines Buches in der Bibel. Und ich denke, Epheser Kapitel 3, Vers 8 könnte man so als Schlüsselvers nehmen. Da können Sie einen Bleistift nehmen oder einen Kugelschreiber und dann machen Sie sich neben diesem Vers, Epheser Kapitel 3, Vers 8, malen Sie sich so einen kleinen Schlüssel. Und dann wissen Sie, das ist eigentlich der Kern des ganzen Buches. Da heißt es, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Stellen Sie sich das mal vor. Unausforschlich. Also da kommt man nicht zu Ende. So reich ist dieser Brief und so vollkommen und in ewigen Dimensionen ist das gepackt, was Gott denen gegeben hat, die Miterben seines Sohnes sind, Jesus Christus. Dann, es gehört alles jetzt, was ich so jetzt hier mache, das gehört einfach alles zur Einleitung. Verfasser und Adressat, ja gut, ich glaube, da müssen wir jetzt keine lange Zeit mehr verlieren, da irgendwas beweisen. Der Verfasser ist Paulus, ja, das lesen wir schon in Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus leben. Also, Adressat, Region Ephesus und Autor dieses Briefes, der Apostel Paulus. Kapitel 3, Vers 1 kommt das auch nochmal vor. Viele meinen, zu Recht glaube ich, dass der Brief gar nicht ein Brief ist, der an eine lokale Gemeinde geschickt wurde, sondern der Epheserbrief ist ein Rundschreiben gewesen an die Gemeinden in der Provinz Asia. Und deshalb enthält der Brief auch keine persönliche Anrede oder spezielle Grüße an Glaubensgeschwistern wie andere Briefe des Apostel Paulus. Und es fehlt sogar in den wichtigsten alten Handschriften das Adressat in Ephesus. Da steht in wichtigen Manuskripten, griechischen Manuskripten, überhaupt nicht drin, aber die Überschrift an die Epheser sehr wohl. Dann, wir gehen weiter, Abfassungszeit und Ort. Abfassungszeit, da ist man sich sicher, um 60 bis 62, so in diesem Rahmen, 60, 61, 62 nach Christus ist der Epheser geschrieben worden. Und er ist neben dem Philipperbrief und neben dem Kolosserbrief, ist der Epheserbrief ein sogenannter Gefangenschaftsbrief, den Paulus aus seiner Gefangenschaft in Rom geschrieben hat. Den Philemonbrief übrigens auch noch, aber der hat eine andere Zielsetzung und der ist sehr persönlich gehalten. Dreimal schreibt Paulus den Ephesern hier, Kapitel 3, Vers 1, deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi Jesu. Also er war im Gefängnis. dann Kapitel 4, Vers 1, so ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn. Oder Kapitel 6, Vers 20 noch einmal, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. In Ketten, freimütig reden. Passt das? Schon eine Botschaft für sich, auch an uns. Ja, offensichtlich war ja Paulus immer wieder auch angekettet an einen Soldaten. Dann der Anlass des Briefes. Die Gemeinde befand sich offenbar in einem sehr guten geistlichen Zustand. Es gab, ja, wenn man den Text liest, keinen einzigen negativen Grund, diesen Brief zu schreiben. Es ist kein Korrekturbrief, wie zum Beispiel der Galaterbrief, den wir ja auch durchgenommen haben in unseren Bibelstunden, ja. Es ist kein Antwortbrief auf Probleme und Fragen, wie zum Beispiel der Korintherbrief oder die Korintherbriefe und die Thessalonicher Briefe. Dann, er zielt nicht auf eine ganz bestimmte Gemeindesituation hin oder warnt vor Gefahren, wie zum Beispiel der Kolosserbrief. Er ist auch kein persönlich gehaltener Brief, wie jetzt der Brief an Titus oder Timotheus oder der Philemonbrief. Er ist in Anführungsstriche kein spezieller Pastoralbrief, obwohl natürlich ist er das auch. Die ganze Bibel ist ja für Gemeinde geschrieben, das ist ja ganz klar. Aber anders eben als andere Briefe. Und so ist der Epheserbrief eben ein allgemein gehaltener Brief, der in jede Situation und für alle Umstände passend ist. Der geschichtliche Hintergrund, der ist auch noch interessant. Und da kann man sich lange dran aufhalten. Und viel studieren und auch viel lernen. Also wenn man mal die Apostelgeschichte liest, speziell Kapitel 18 bis 20. Alles, was ich Ihnen jetzt sage, ich lese das der Zeit halber nicht vor, aber das steht alles da in diesen Kapiteln 18 bis 20 in der Apostelgeschichte. Paulus kam auf seine zweite Missionsreise nach Ephesus. Und er blieb dort nur kurze Zeit. Er ging, das hat er immer gemacht, zuerst mal in die Synagoge und hat da verkündigt und dann kamen Menschen zum Glauben und so. Und die wollten, dass er länger bleibt, aber da hat er sich nicht überreden lassen. Es heißt, er willigte nicht ein, Apostelgeschichte 18, 20, denn er wollte unter anderen allen Umständen noch zu einem bestimmten Fest in Jerusalem sein. Also ist er bei diesem ersten Treffen in Ephesus, ist er nur ganz kurz geblieben. Und später aber bei seiner dritten Missionsreise, er hatte ihnen nämlich versprochen, ich werde wiederkommen. Und das hat er dann auch getan und bei seiner dritten Missionsreise, da kommt er eben wieder nach Ephesus. Und im Gegensatz zu seinem ersten Aufenthalt bleibt er dort 3 ganze Jahre. 3 ganze Jahre. 2 Jahre lang gab er täglich Bibelunterricht. 2 Jahre lang täglich Bibelunterricht. Insgesamt aber blieb er 3 Jahre dort. Also er hat da 3 Jahre gearbeitet. Denn er sagt ihnen nach, ich habe 3 Jahre unter Tränen und Ringen mit viel Gebet unter euch gewirkt und den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Unwahrscheinlich. Können Sie alles lesen? Apostelgeschichte Kapitel 19, ab Vers 1 und einfach durchlesen. Ja. In dieser Zeit ist unheimlich viel passiert. Also was da in Ephesus passiert ist, ich habe mir das hier zusammengetragen für mich jetzt, aber ich gebe das gar nicht alles weiter, aber Dämonen wurden ausgetrieben, dann ist eine Erweckung ausgebrochen, dann haben die Menschen ja ihre Zauberbücher da öffentlich verbrannt, ja, im Wert von 4 Millionen Euro. Umgerechnet. So durchbekehrt waren die. Also das war ganz, ganz, ganz gewaltig. Er sammelt dann nachher die Ältesten nochmal um sich und er redet ihnen ins Gewissen. Er sagt ihnen, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Und er sagt ihnen dann auch, dass sie ihn wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen würden. Wobei dann alle geweint haben. Also die waren so verbunden mit dem Mann. Und er gibt die Verantwortung den Ältesten weiter. Die sollen wirklich als gute Älteste die Herde hüten. Und er warnt vor Menschen, die dann wie Wölfe kommen, sogar aus den eigenen Reihen, wie Wölfe kommen, die der Feind benutzt, um Schaden anzurichten in dieser Region der Gläubigen in Ephesus. Er gibt praktische Anleitungen noch und so weiter und so fort. Und zum Schluss knien die alle nieder, öffentlich da am Meer und beten, und dann reist er weiter. Hauptthemen, was sind die Hauptthemen im Epheserbrief? Wenn Sie den Brief mal durchlesen, dann fällt Ihnen wahrscheinlich auf, es geht in der Hauptsache, geht es um die Gemeinde, bestehend aus Juden und Heiden als ein Leib. Darum, das ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, rede ich auch immer wieder von Leibesgemeinde. Leibesgemeinde. Und das sehen Sie in diesem, wenn man das so sagen darf, in einem der höchst stehenden Briefe des Neuen Testamentes, da wird das ganz besonders erwähnt, wie Paulus dieses Geheimnis offenbart worden ist und wie er sagt, das war in früheren Generationen nie bekannt, also man kann sich nie auf irgendeine andere Stelle beziehen, wo das schon mal prophetisch angekündigt worden wäre, dass es einmal eine Leibesgemeinde geben würde. Gibt es nicht. Das ist erst in Paulus und den anderen Aposteln dann offenbart worden. Also immer wieder Leib, 9 oder 10 Mal kommt das im Epheserbrief, kommt das vor. Und dann hat der Epheserbrief, und das ist auch sehr wichtig, auch für unser persönliches Leben, der Epheserbrief hat sozusagen eine zweifache Last. Die erste Last, man kann den auch da gut einteilen, man kann den Epheserbrief einteilen in 2 Teile. Er hat ja wie viele Kapitel? 6, ne? Und da kann man einteilen, genau die Hälfte. Die ersten 3 Kapitel, da geht es um die unermesslichen geistlichen Segnungen in Jesus Christus. Ich glaube, Peter hat es gelesen, Vers 3, Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Also was glauben Sie, was auf Sie wartet, wenn Sie mal nicht mehr hier sind? Unausforschlich. Liegt der Schwerpunkt, das ist vielleicht noch interessant auch zu bemerken, liegt der Schwerpunkt zum Beispiel im Kolosserbrief auf die Betonung von Christi Größe und Herrlichkeit, so liegt die Betonung im Epheserbrief auf die Beschreibung der Größe und Herrlichkeit derer, die an ihn glauben. Aber dann zweitens, und das sind dann die Kapitel 4 bis 6, der fängt immer positiv an, der Apostel Paulus, ja, er zeigt uns zuerst mal, guck mal, was ihr alles habt, was ihr alles seid und was auf euch wartet und so. Und dann sagt er, aber das beinhaltet jetzt auch eine Ermahnung, nämlich setzt das in eurem Glaubensleben in die Praxis um. Ja, und das ist dann ab Kapitel 4, Vers 1. So ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Dann andere Schlüsselthemen. Ganz besonders merken Sie auch, neben dieser Erwähnung des Leibes der Gemeinde, dass es jetzt das Gemeinde Jesu Leibesgemeinde ist, ja, Glieder an seinem Leib, betont er ganz stark das in oder durch Christus sein. Alles in ihm. Alles durch ihn. Alles ist Gnade. Nichts haben wir verdient oder uns irgendwie da selber erworben oder irgendwie herangearbeitet. Nein, es ist alles in ihm und durch ihn und auch für ihn und zu ihm hin und so weiter. Lesen Sie mal gerade auch Kapitel 1, was Sie in Christus sind, was sie durch Christus geworden sind. Ah, wenn sie es mal schwer haben, schwere Zeiten, schwere Stunden, da werden sie wieder erquickt. Ja? Andere Schlüsselthemen, ich habe mir mal das selber mal rausgesucht, die himmlische Region der Segnung, die himmlische Region der Kraft, die himmlische Region der Ruhe, die himmlische Region der Kundgebung, die himmlische Region des Sieges. Da kommt jedes Mal im Himmel vor, jedes Mal im Himmel. Kapitel 1, Vers 3, Kapitel 1, Vers 19 bis 20, 2, 6, 3, 10, 6, 12. So, konnten Sie sich gut merken. Ne? Andere Schlüsselthemen, die himmlischen Segnungen der Gemeinde, die ewigen Ratschlüsse Gottes über die Gemeinde, die Geheimnisse Gottes über die Gemeinde, die himmlische Stellung der Gemeinde, dass sogar die Engelwelt staunt, also die werden sprachlos über das, was Gemeinde in Christus ist, das ewige Erbe etc. Und dann noch Besonderheiten. Die sucht man sich ja auch immer, wenn man eine Einleitung macht, was sind so die Besonderheiten. Im Epheserbrief gibt es wahrscheinlich mehrere, aber ich konzentriere mich jetzt auf zwei. Was ist der kürzeste Satz der Bibel, in der Bibel? Ich glaube, Malgo hat darüber mal ein Traktat geschrieben. Jesus weinte. Zwei Wörter, ein Satz. Jesus weinte ist der kürzeste Satz in der Bibel. Und wo finden wir den längsten Satz in der Bibel? Epheser 1, Vers 3 bis 14 ist im griechischen Urtext nur ein einziger Satz. 3 bis 14. Lesen Sie das mal heute Nachmittag zu Hause durch, was da drin steht, in einem einzigen Satz. Also der Paulus muss da so überströmt gewesen sein, der hat da keinen Punkt, kein Komma gesetzt, kein Wenn und Aber, der konnte keine Luft mehr holen, der musste da in eins durch. Butsch. Was ihr habt und was ihr seid in Christus Jesus. Ja. Ein einziger Satz. Und da habe ich mir gedacht, guck mal, darf man das nicht auch so mal anwenden, durch den kürzesten Satz in der Bibel, Jesus weinte, werden wir zum längsten Satz in der Bibel geführt, über die überströmenden Segnungen, die wir durch ihn haben, durch sein Leid, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung, durch seine Erlösung. Vom kürzesten zum längsten Satz. Ja, und dann vielleicht noch, das ist in diesem Brief, ist auch eine Besonderheit, weniger um die örtliche, also lokale Gemeinde geht, wie zum Beispiel jetzt in den Pastoralbriefen. Der Epheserbrief dreht sich, ich habe es schon erwähnt, vielmehr um die universale Gemeinde als Leib Christi. Und von daher redet er fast nicht über gemeindliche Ordnungen. Redet er fast nicht, wie zum Beispiel die Pastoralbriefe. Ja? Die reden ja sehr viel darüber. Aber wir sehen, gehört alles zusammen. Ist alles wichtig. Aber jedes an seinem Platz. Und jetzt zum Schluss. Was lernen wir aus dem Erwähnten? Und das hat mich auch persönlich doch irgendwo auch gestärkt und ermutigt. Ich hatte gesagt, der Epheserbrief ist ein Gefangenschaftsbrief. Und er verkündigt uns den größten Reichtum in Christus. Die größten Segnungen werden uns in diesem Gefangenschaftsbrief offenbart. Jesus hat das mal gesagt. Gott wird durch alles, was geschieht, verherrlicht. Das lässt er sich nicht nehmen. Und als Jesus über den Tod des Petrus sprach und seinen Tod angedeutet hat, heißt es in Johannes 21, 19, so deutete Jesus an, auf welche Weise Petrus sterben würde, um Gott damit zu verherrlichen. Das ist schon manchmal ein Grund, warum muss ich durch Leid? Wenn das der einzige Grund ist. Du musst durch Leid, damit Gott verherrlicht wird. Denn irgendwas spielt sich da ab in Sphären, in denen wir keinen Einblick haben. Ausgerechnet in der Zeit, in der Paulus gefangen war, schreibt er die herrlichsten Briefe. Philippa, Kolosser, Epheser. Mit den tiefsten Wahrheiten und mit größten Offenbarungen. Obwohl körperlich gefangen, in Ketten, erlebt er die größte geistliche Freiheit. Er schreibt ja in Kapitel 6, Vers 20, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede. In Ketten, freimütig reden. Ja? Und irgendwo anders heißt es, das Wort Gottes ist nicht gebunden. 2. Timotheus 2, 9. In dessen Dienst ich Leiden erdulde, sogar Ketten wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Nichts und niemand kann Gottes Wort aufhalten. Und wenn sie durch Leid gehen, Gott wird verherrlicht und es hat eine wunderbare Bedeutung. In der Dunkelheit eines Gefängnisses empfängt er höchstes Licht. In der Enge des persönlichen Wirkungskreises gibt Gott ihm den weitesten Raum der Erkenntnis. In der Gefangenschaft offenbart ihm der Herr die höchste Freiheit der Kinder Gottes. Und das lehrt uns unter anderem auch, liebe Geschwister, und das ist so, so sehr wichtig, Gemeinde Jesu hat keine irdischen Verheißungen. Und da machen viele Christen einen Fehler, einen Denkfehler. Die lesen dann im Alten Testament, wenn du gehorsam bist, und dann kriegst du Land und dann wirst du lange leben und dann und alles Gute und du wirst überschüttet mit Segnungen und so weiter und so fort. Und dann kommst du ins Neue Testament. Die Gemeinde Jesu als Leib Christi hat himmlische Segnungen, immer himmlisch, 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 nicht irdisch. Ja? Und da ist sehr viel die Rede von Leid, Verfolgung, Hunger, Blöße, Mangel, Tod, Anfeindung und Anfechtung. Und dazu ist Gemeinde berufen. Warum? Weil sie die höchste Berufung hat in Christus. Muss sie vielleicht auch durchs tiefste Leid. Dann, es hat mal jemand dazu gesagt, treffend wie ich meine, das Christentum gehört nicht zu dieser Schöpfung. Es gehört zur Ewigkeit. Und etwas anderes Wichtiges, das wir aus dem Epheserbrief lernen und das ganze Geschehen in Ephesus auch in der Apostelgeschichte beschrieben, die Wichtigkeit von Gemeindebibelschule beziehungsweise biblischem Unterricht in der Gemeinde. Ich hatte Ihnen ja gesagt, er ist da hingegangen in die Synagoge, hat verkündigt, dann haben sich Menschen bekehrt, sind Gemeinden entstanden oder eine Gemeinde entstanden und dann ist er in ein Haus gegangen und hat er die Christen gesammelt und da hat er ihnen jeden Tag während 2 Jahren Bibelunterricht gegeben. Ich sage jetzt was ganz Böses. Ich nehme das auch sofort wieder zurück. Bibelschulen sind eigentlich unbiblisch. Aber sie sind nötig, weil Gemeinde versagt. Ich kenne das von Südamerika oder ich glaube in Amerika gibt es das auch. Da machen die jeden Sonntagmorgen Sonntagsschule, aber nicht für Kinder, für die Gemeinde. Jeden Sonntagmorgen 3/4 Stunde Sonntagsschule und abends ist dann so Allgemeingottesdienst oder manchmal auch evangelistisch und so weiter und so fort. Aber wenn sie da in einer lokalen Gemeinde eingegliedert sind, und sie gehen jeden Sonntag in den Gottesdienst, dann sind sie nach ein paar Jahren, haben sie eine Bibelschule per Exzellenz. Dann wären gar keine Bibelschulen nötig. Aber leider ist es nicht so, ja. Und deshalb bin ich so dankbar auch schon, dass die Brüder mit uns auch hier, was war das noch, Philipperbrief haben wir durchgenommen, Galaterbrief durchgenommen und jetzt auch den Epheserbrief durchnehmen. Und auch sonntags sollte man das eigentlich viel mehr tun, ja, in diese Lehrbriefe hineinzukommen. Und dann vielleicht noch zum Schluss, Paulus will ihnen, also dieser Region Ephesus dort, ohne erkennbare Veranlassung die tiefsten und höchsten Gedanken Gottes über die Gemeinde mitteilen. Er verkündigt ihnen in unnachahmlicher Art und Weise den ewigen Ratschluss des Christus oder Gottes in bzw. durch Christus für die Gemeinde. Das bedeutet, was Gott tut, auch in unserem individuellen Leben, das tut er einfach aus Liebe. Einfach aus Gnade. Einfach, weil er das will. Die Epheser haben das nicht verdient, so eine Offenbarung. Obwohl es eine sehr gute Gemeinde gewesen ist. Korinther war eine schlechte Gemeinde und die haben Offenbarungen gekriegt. Kolossal, ja. Geheimnis der Entrückung und so weiter. Unwahrscheinlich. Ausgerechnet denen. Was Gott tut, tut er aus Gnade. Und das ist uns Ansporn, dann auch diese Berufung umzusetzen und danach zu leben. Aber immer vor Augen zu haben, was ich bin, bin ich nur in Christus. Einfach, weil Gott dich liebt. Weil er dich lieb hat, gehörst du dazu. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen. Ich möchte gerne noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, wir können dich nur loben und preisen über diese Tiefen auch im Epheserbrief, in die wir ja sicher auch in den nächsten Wochen, Monaten hineingeführt werden, ist kolossal. Wie reich hast du uns beschenkt, Herr. Es ist zum Tränenkriegen in Jesus, deinem Sohn. Du hast uns nicht einfach nur erlöst, dass wir im Himmel sind, sondern du hast uns zur höchsten Stellung berufen. Ich preise dich, Herr. Bete dich an. Lass uns darin wachsen und wie es auch im Epheserbrief steht, dass wir in dieser Erkenntnis deiner selbst oder überhaupt auch in der Erkenntnis der Tiefen Gottes und seines Wortes zunehmen und wachsen dürfen. Danke dafür. Und so, Herr, gehen wir jetzt auch zum Abendmahl und erinnern uns daran, dass das, was wir haben, Jesus weinte, eben durch dich uns gebracht worden ist. Amen.